Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Rainer Brandes. Guten Abend. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz wollte lange nichts von den Warnungen wissen, dass mit der rechtsnationalistischen FPÖ kein Staat zu machen sei. Gestern wurde er eines Besseren belehrt. Es gibt Neuwahlen im September, aber viele Fragen sind noch offen. Klar ist, hunderttausende Menschen in Europa wollen die EU nicht den Rechtsextremen überlassen. Kurz vor den Europawahlen gab es proeuropäische Demonstrationen auf dem gesamten Kontinent. Und Saudi-Arabien hat spontan zu einem Krisengipfel eingeladen, wegen der Spannungen zwischen dem Iran, Irak und den USA. Das sind die wichtigsten Themen bis 11:30. Im September gibt es Neuwahlen in Österreich. Das hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute bekannt gegeben. Genug ist genug, hatte Bundeskanzler Kurz gestern gesagt, nachdem das Video mit seinem Vizekanzler Strache bekannt geworden war, in dem dieser Staatsaufträge gegen Wahlkampfhilfe für die FPÖ verspricht. Und doch muss Kurz vielleicht mit dieser FPÖ noch bis in den Herbst weiterregieren. Aus Wien, Christina Kotter.
Im Herbst wird also wieder gewählt in Österreich. Unklar bleibt aber, in welcher Konstellation die österreichische Regierung bis dahin weitermacht. Weder Bundespräsident Van der Bellen noch Bundeskanzler Kurz äußerten sich zu einem Nachfolger für Ex-Vizekanzler Strache.
Ich werde, so wie auch der Bundespräsident, natürlich jetzt in den nächsten Tagen auch das Gespräch mit dem neuen Chef der Freiheitlichen Partei und mit den Chefs aller anderen im Parlament vertretenen Parteien führen. Vielen Dank.
Kurz und Van der Bellen betonten, oberste Prämisse sei es jetzt, Vertrauen zurückzugewinnen, für politische Stabilität zu sorgen und handlungsfähig zu sein, auch mit Blick auf die Europawahl in einer Woche.
Wir haben am kommenden Sonntag die Abstimmung über die Zusammensetzung des künftigen Europäischen Parlaments. Danach folgen Wochen und Monate intensiver Gespräche auf europäischer Ebene. Mit wichtigen Weichenstellungen für die Europäische Union, aber auch für Österreich. Und auch in dieser Zeit, das ist mir wichtig, muss Österreich handlungsfähig bleiben und ein verlässlicher Partner in der Europäischen Union bleiben.
Kurz betonte, Neuwahlen seien kein Wunsch gewesen, sondern eine Notwendigkeit. Trotzdem sieht es ganz danach aus, als wolle er mit den FPÖ-Ministern bis zu den Neuwahlen weitermachen. Dazu eine Einschätzung des ORF-Innenpolitikchefs Hans Bürger.
Denn wenn es anders wäre, dann müsste die Regierung und müsste der Bundespräsident jetzt unglaublich schnell handeln, alle freiheitlichen Minister austauschen, durch Experten ersetzen oder auch nicht. Ich denke, die Zeit ist zu knapp, denn wenn die Neuwahl tatsächlich am 8. September stattfinden soll, dann geht sich diese große Rochade, glaube ich, nicht aus.
Die Neos und die SPD hatten gefordert, alle Minister auszutauschen und durch Experten zu ersetzen. Ihrer Ansicht nach kann nur so die Affäre um Straches Skandalvideo lückenlos und unabhängig aufgeklärt werden. Aufklärung, die forderte heute auch nochmal Bundespräsident Van der Bellen. Und Bundeskanzler Kurz sicherte zu, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Es müssen alle Verdachtsmomente, die sich aufgrund des Videos ergeben, geprüft werden. Das betrifft natürlich die Themen des potenziellen Machtmissbrauchs bis hin zu Fragen von möglicher strafrechtlicher Relevanz. Auch darüber hinaus ist natürlich die Frage aufzuklären, wie dieses Video entstanden ist und wer es beauftragt hat.
Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz war das und inzwischen hat die FPÖ Verkehrsminister Norbert Hofer zum neuen Parteichef ernannt. Erleichterung, das ist der gemeinsame Nenner, auf den man die Reaktionen in Deutschland auf die Neuwahlankündigung in Österreich bringen kann, mit Ausnahme der AfD. Aus Berlin berichtet Angela Ulrich.
Die sogenannte Ibiza-Affäre beschäftigt die Bundespolitik. Die Empörung ebbt nicht ab. Das Skandalvideo um Ex-FPÖ-Chef Strache wird über Österreich hinaus Auswirkungen haben, glaubt Heiko Maas. Im Bericht aus Berlin im Ersten spricht der Bundesaußenminister von einem neuen Tiefpunkt der politischen Kultur.
Es ist eine rechtspopulistische Partei, die FPÖ, die ja angetreten sind, alles besser zu machen. Im Gegensatz zu den sogenannten Altparteien. Wir sehen das im Bundestag mit der AfD, ein Spendenskandal nach dem anderen. Und dann Dinge auf diesem Video, die man sich so eigentlich nicht vorstellen kann.
Rechtspopulisten dürfen bei der Europawahl nicht triumphieren, sagt der SPD-Politiker.
Es kann sich jeder ausrechnen, was das bedeutet, wenn die bei der Europawahl zu stark werden. Das kann man eigentlich nicht zulassen und ich hoffe, dass die Bürgerinnen und Bürger daraus den richtigen Schluss ziehen.
Europaweit sind am Wochenende Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen gegen Nationalismus und einen politischen Rechtsruck. Wie in Berlin diese Frauen, die sich Omas gegen rechts nennen.
Wir werden immer mehr und wir werden diesem rechten Gesocks Widerstand leisten.
Auch die Kanzlerin hat sich am Wochenende eingeschaltet. Angela Merkel rief bei einem Besuch in Kroatien zu einem entschiedenen Kampf gegen Rechtspopulismus auf, auch wenn sie die FPÖ in Österreich nicht eigens erwähnt.
Wir haben es mit Strömungen zu tun, mit populistischen Strömungen, die in vielen Bereichen diese Werte verachten, die das Europa unserer Werte zerstören wollen. Und dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen.
CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bekräftigt unterdessen ebenfalls ihr Nein zu einer Zusammenarbeit mit rechtspopulistischen Parteien. Für SPD-Chefin Andrea Nahles ist das zu wenig. Sie greift Kramp-Karrenbauer an. Die Union habe sich noch vor kurzem im zweifelhaften Glanz der Mitte-Rechts-Koalition in Österreich gesonnt, sagt Nahles dem Spiegel. Auf klare Kante gegen rechts sei bei der Union eben kein Verlass, so Nahles. AfD-Chef Jörg Meuthen sieht in der Affäre keinen Grund, die Zusammenarbeit seiner Partei mit der FPÖ aufzukündigen. Beide seien enge Partner, so Meuthen. Grüne, Linke und FDP sind weiter empört. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt schreibt auf Twitter, nichts zu entschuldigen, nichts zu verharmlosen, gilt auch bei uns.
Vielen Menschen in Europa macht es Angst, wie die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind, auch wenn sie sich in Österreich gerade selbst ins Ausgeschossen haben. Deshalb sind heute europaweit in fast 50 Städten Zehntausende bis Hunderttausende auf die Straße gegangen. Die Angaben zu den Zahlen schwanken, auch in Köln. Dort waren es wohl europaweit die meisten und von dort berichtet auch Markus Schmitz.
Die Affäre um Heinz-Christian Strache war heute ein großes Gesprächsthema auf der Demonstration. Jeder hat es mitbekommen und sich darüber auch schon einige Gedanken gemacht.
Ich bin natürlich schadenfroh.
Also ich denke, das ist gut gelaufen für die Europäer, weil so langsam wird bewusst, wie diese Nationalisten ticken.
Ich glaube schon, dass auch unsere deutschen Nationalisten auch ja einiges Dreck am Stecken haben und es ist nur eine Frage der Zeit, wann auch das aufdecken.
In Köln haben etwa 60 Bündnisse und Initiativen zu der Demonstration aufgerufen. Gekommen sind nach Schätzungen des Veranstalters zur Spitzenzeit am frühen Nachmittag bis zu 45.000 Menschen. Andere Berechnungen liegen darunter. In ganz Europa soll die Demonstration in Köln nach Angaben der Organisatoren die größte gewesen sein. Der Protest richtete sich gegen den gefühlt immer stärker werdenden Nationalismus, sagten die Teilnehmer. Deshalb war der Besuch auf der Demo für sie selbstverständlich.
Weil ich das super, super wichtig finde und eine mega gute Idee. Es ist super wichtig, für Freiheit einzustehen, seine Stimme zu geben, sein Gesicht zu zeigen, Haltung zu zeigen. Und deswegen bin ich heute hier.
Ich habe einen französischen Mann, halb französische Kinder und für mich ist Europa das größte Friedensprojekt, was es gibt auf der Welt. Und das ist für mich ein besonderes Anliegen.
Weil ich gegen die Nationalisten bin und mich Äußerungen wie zum Beispiel von Meuthen, die ich in der letzten Woche gehört habe, total erschrecken und das halte ich nicht für möglich, dass es sowas in Deutschland gibt. Das darf es auch nicht geben.
Mit dabei waren heute auch Politiker wie die SPD-Europaspitzenkandidatin Katharina Barley. Sie hielt keine Rede, beteiligte sich aber an dem Sternmarsch, der am Vormittag von verschiedenen Plätzen zum Kundgebungsort im Rechtsrheinischen führte. Die große Demonstration in ihrer Heimatstadt, das sei schon was Besonderes.
Geht erstmal das Signal davon aus, dass Köln die Stadt ist, die aufsteht gegen Rechts und gegen Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Aber die Menschen kommen ja von überall her. Also wichtig ist, unsere Bevölkerung zeigt ganz klar Flagge und kommt runter vom Sofa, gerade vor dieser Europawahl und sagt, wir wollen Demokratie, wir wollen Vielfalt, wir wollen Rechtsstaat und dafür stehen wir auch auf.
Auf der Bühne direkt am Rhein in Köln traten viele Musiker und Künstler auf. Dabei war auch der Kabarettist Jürgen Becker. Seine besondere Sicht auf die Welt brachte die Menschen zum Lachen. Auch seine Prognose über die zukünftige Machtverteilung im Land kam gut an. Herrlich, unkorrekt und überzeichnet.
Jetzt kann es aber sein, dass die AfD doch bei den Landtagswahlen stärkste Partei wird. Ja, wer soll denn dann regieren? Jetzt überlegt die CDU schon, mit der Linkspartei zu koalieren, um überhaupt noch eine Mehrheit zusammenzukriegen. Die CDU und die Linken, geht das? Passt Angela Merkel überhaupt noch in die alte FDJ-Uniform?
Tja, und ob die Briten nun auch weiterhin mitmachen werden im Club der EU, niemand weiß es. Jedenfalls wählen sie am Donnerstag nochmal ihre Abgeordneten ins Europaparlament. Trotzdem will Premierministerin Theresa May den Brexit doch noch schaffen und kündigte heute ein so wörtlich kühnes Angebot an das Parlament an. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
In der ersten Juniwoche will sie das mit der EU vor einem halben Jahr ausgehandelte Abkommen noch einmal ins Parlament bringen. Diesmal über den Umweg der Ausführungsgesetze, denn es ist nicht möglich, das Abkommen als solches nach dreimaligem Scheitern zum vierten Mal zur Abstimmung zu stellen. Auch diesmal ist keine Mehrheit in Sicht, deshalb hat die Premierministerin nun in der Sunday Times ein neues, wie sie sagt, kühnes Angebot angekündigt. Mit dem Ziel, Unterstützung aus der Opposition zu bekommen. Was der Inhalt dieses Angebots sein wird, schrieb sie allerdings nicht. Deshalb ist es auch schwer, die Erfolgsaussichten zu beurteilen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn erklärte immerhin in der BBC, die Labour Party würde sich ein Gesetz, das den Schutz der Arbeitnehmerrechte auch nach dem Austritt aus der EU garantiere, sehr genau anschauen.
If a bill comes up, which entrenches workers' rights in law, obviously we'd look at it very carefully.
Eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der Regierung lehnte er allerdings ab. Corbyn hatte sie am Freitag beendet, wegen der Kritik aus den Reihen der Konservativen an diesen Gesprächen und dem angekündigten Rücktritt der Premierministerin. Entwicklungshilfeminister Rory Stewart, der sich neben vielen anderen um die May-Nachfolge bewirbt, ansonsten aber loyal zur Premierministerin ist, sieht immer noch Chancen für einen Kompromiss mit der Labour Party.
We do in many ways agree.
Wir stimmen in vielen Punkten überein. Wir beide wollen aus der EU austreten, aber keinen Austritt ohne Abkommen. Also brauchen wir logischerweise einen Deal. Die Positionen zwischen Labour und den Konservativen liegen nur einen Zentimeter auseinander. Ob der Labour-Führer tatsächlich den Austritt will oder vorher lieber ein zweites Referendum, das ließ Corbyn erneut offen. Deshalb sehen die Umfragen zur EU-Wahl nicht nur schlecht für die Konservativen aus, sondern auch für Labour. Die meisten, die für den Austritt sind, wollen für die neue Brexit-Partei von Nigel Farage stimmen. Und die, die das Land in der EU halten wollen, werden in der Mehrzahl für die Liberaldemokraten, für die Grünen und die neue Change UK-Partei votieren. Change UK-Sprecher Chuka Umunna sprach sich jetzt klar dafür aus, die Kündigung der EU-Mitgliedschaft zurückzuziehen. Es ist so gut wie sicher, dass die Premierministerin das Abkommen nicht durchs Parlament bekommt. Sie hat einen Fahrplan für ihren Rücktritt angekündigt und ihre potenziellen Nachfolger überbieten sich bereits darin, einen No-Deal-Brexit zu fordern. Wenn man sich das anschaut, dann gibt es nur noch eines, die Kündigung zurückzuziehen. Wir haben keine Zeit mehr, um noch vor dem 31. Oktober ein zweites Referendum durchzuführen. Die EU hat den Briten für einen geregelten Austritt bis Ende Oktober Zeit gegeben. Die Liberaldemokraten, die stärkste Kraft unter den EU-freundlichen britischen Parteien, sieht noch Chancen für ein Referendum vor diesem Termin. Lib Dem-Chef Vince Cable. Wir haben gesagt, wir würden für das Austrittsabkommen stimmen, wenn die Regierung es mit einem neuen Referendum verbindet, das den Bürgern die Möglichkeit gibt, für einen geregelten Austritt oder den Verbleib in der EU zu stimmen. Das kann man vor Ende Oktober schaffen.
Die Schweizer haben heute in zwei Volksabstimmungen für ein schärferes Waffenrecht und gegen Steuerprivilegien für Großkonzerne gestimmt. Karl-Dietrich Meurer.
Das Votum sei ein wichtiger Schritt für die Sicherheit der Schweiz und stabilisiere das Verhältnis zur Europäischen Union. So heißt es von den Befürwortern der neuen Waffenrichtlinie, die Mehrheit der Parteien und Wirtschaftsverbände. Enttäuschung dagegen bei denen, die gegen strengere Regeln gekämpft hatten. Schießverbände, Offiziere und die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei. Sie hatten auf die lange friedliche Waffentradition der Schweiz verwiesen und sprechen nun von einem Hobbyverbot. Die neue Richtlinie sieht eine Kennzeichnungspflicht von Schusswaffen und wichtiger Bauteile vor. Der Besitz bestimmter halbautomatischer Waffen ist künftig verboten. Es wird jedoch Ausnahmen für Sportschützen geben. Auch dürfen, wie bisher, Soldaten ihre Waffen nach Hause nehmen und traditionelle Schützenfeste bleiben weiterhin erlaubt. Die EU hatte nach den Terroranschlägen von Paris 2015 die Waffengesetze verschärft, um einen Missbrauch von Waffen zu erschweren. Ohne eine Anpassung der Richtlinie hätte die Schweiz ihre Mitgliedschaft zum Schengen- und zum Dublin-Pakt gefährdet. Es hätte ein Ende des passkontrollfreien Reisens und einer gemeinsamen Asylpolitik gedroht. Klar angenommen wurde auch eine Vorlage zur Reform der Unternehmensbesteuerung. Die von OECD und EU als unfair kritisierten Steuerprivilegien für international tätige Firmen werden nun abgeschafft.
Und wir blicken in den Nahen Osten. Zwischen dem Irak und dem Iran bleibt die Lage angespannt. Hintergrund ist der Atomstreit zwischen den USA und dem Iran. Nun lädt Saudi-Arabien zu einem Krisengipfel nach Mekka, allerdings ohne den Iran. Thilo Frank.
Nachdem es in jüngster Zeit immer wieder zu Provokationen von unterschiedlicher Seite kam, hat der saudische König Salman die Arabische Liga und die Golfstaaten zu einem Krisengipfel eingeladen. Ende Mai soll bei einem Treffen in Mekka besprochen werden, wie man mit den Spannungen in der Region umgehen will. Eine direkte Auseinandersetzung wolle man vermeiden, sagte Adel Al-Jubeir, saudischer Minister für Auswärtige Angelegenheiten, bei einer Pressekonferenz. Saudi-Arabien will keinen Krieg in der Region. Es wird alles tun, um einen solchen Krieg zu vermeiden. Wir stellen aber auch klar, dass wir bereit sind, mit aller Härte und Entschlossenheit auf jede Provokation zu antworten und saudische Interessen zu verteidigen. Die Spannungen in der Region haben in der vergangenen Zeit deutlich zugenommen. So haben die USA vor kurzem einen Flugzeugträger in den Persischen Golf und damit vor die iranische Küste verlegt. Parallel dazu haben die vom Iran unterstützten Houthi-Milizen eine saudische Ölpipeline angegriffen. In der für die saudi-arabischen Ölexporte wichtigen Straße von Hormuz wurden in der vergangenen Woche 4 Öltanker sabotiert. Von wem und wie genau, darüber gibt es bislang keine offiziellen Informationen. Doch Experten gehen davon aus, dass die Vorfälle mit dem Iran zusammenhängen. Jetzt will Saudi-Arabien die Arabische Liga und die Golfstaaten vereinen, so Adel Al-Jubeir, saudischer Minister für Auswärtige Angelegenheiten. Wir hoffen, dass wir eine einheitliche und klare Haltung erzielen, um diese zerstörerische Politik zu verurteilen und den Iran zu ermahnen, solche Strategien zu unterlassen. Ob Saudi-Arabien allerdings eine einheitliche Allianz schmieden kann, ist fraglich. Zuletzt hatten Auseinandersetzungen zwischen Katar und mehreren arabischen Staaten zu einer diplomatischen Krise geführt. Ein Journalist eines saudischen Nachrichtensenders sagte jetzt, Saudi-Arabien rechnet damit, dass die Teilnahme Katars an der Konferenz die Spannungen abbauen kann. Einen Krieg lehnt auch die iranische Führung in Teheran ab. Das Regime gerät aber durch die US-Sanktionen zunehmend unter Druck. Erst kürzlich verkündete der Iran, dass er sich nicht mehr an das Nuklearabkommen gebunden fühle, nachdem dieses vor einem Jahr vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump aufgekündigt wurde. Mittlerweile ist die Region in einer Eskalationsstufe angekommen, in der der sprichwörtliche Funke eine Explosion auslösen kann. Einen regionalen Krieg, in den die USA, Saudi-Arabien und der Iran hineinschlittern, ohne es eigentlich zu wollen.
Zur Wahl muss ich ja nicht mehr gehen. Das Ergebnis ist doch eh schon klar. Manche Wahlberechtigte denken so. Dass das nicht stimmt, kann man jetzt in Australien beobachten. Die Umfragen hatten einen Sieg der oppositionellen Labour-Partei vorausgesagt. Doch stattdessen gewannen die Konservativen von Premier Scott Morrison, wie Lena Bodewein berichtet.
This is the best country in the world in which to live.
So Morrison bei seiner Siegesansprache. Ein Land, in dem die Auswirkungen des Klimawandels heftig zu spüren sind. Nach der Antarktis ist es der trockenste Kontinent der Erde. Darum wirkt sich jede Erwärmung umso stärker aus. Ein Sommer der Hitzerekorde, der schweren Überschwemmungen, der langen Buschfeuer liegt hinter den Australiern. In vielen Teilen des Landes dauert die Dürre schon jahrelang an. Farmern bleibt nichts übrig, als ihre Tiere zu töten. In Sydney gab es deswegen in der Woche vor der Wahl
einen Weckruf, aktiv zu werden. Premierminister Scott Morrison muss den Klimanotstand ausrufen.
So der australische Greenpeace-Chef David Ritter. Umweltschützer hatten sich von der Sydney Harbour Bridge abgeseilt, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.
Australia is already experiencing climate emergency.
Denn Australien erlebt den Klimanotstand und die Zerstörung durch den Klimawandel. Und der größte Verursacher dieser Zerstörung, die vielen australischen Familien schadet, ist Kohle.
Australien ist Kohleexport-Weltmeister. Das Land erzeugt 77% seines Stroms in Kohlekraftwerken. Die Regierung hat eine CO2-Steuer schnellstmöglich abgeschafft. Legendär ist die Liebeserklärung des Premiers.
This is coal.
Don't be afraid. Don't be scared.
Das ist Kohle, fürchtet euch nicht, sagte er und hielt bei einer Parlamentsdebatte vor 2 Jahren einen Kohlebrocken in die Luft. Sie schadet euch nicht. Der Herausforderer Bill Shorten hatte die CO2-Steuer wieder einführen wollen und versprochen, bis 2030 die Hälfte des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen stillen zu lassen. Doch anders als vorhergesagt wurde es nicht zur Klimawahl. Der Klimaschutz stand besonders bei der wortstarken urbanen Bevölkerung im Vordergrund. Doch nicht die waren die Entscheidenden, sagt Scott Morrison.
Wir werden die Politik fortsetzen, die unsere Wirtschaft stärkt und die die Grundlagen garantiert, von denen die Australier abhängen. Es waren die schweigenden Australier, die heute Nacht einen großen Sieg errungen haben.
Und wir müssen jetzt noch mal kurz zurück nach Deutschland kommen, denn Paderborn feiert den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Andreas Friebel.
Was für ein Fußballmärchen. Paderborn gelingt der Durchmarsch von der dritten in die erste Liga. Obwohl das Team von Steffen Baumgart in Dresden mit 1:3 verlor, reichte es für Platz 2 und damit für den Aufstieg in das Fußball-Oberhaus. Das Spiel ist schnell erzählt. Clement brachte die Gäste nach 11 Minuten in Führung. Dann wurde Dynamo aber besser. Baris Atik erzielte einen Hattrick, als er in der 19., 37. und 64. Minute zum 3:1 Endstand traf. Den Ostwestfalen war das aber egal, Union spielte nur unentschieden und so kehrt Paderborn nach 4 Jahren in die Bundesliga zurück.
Und das schulden wir Ihnen auch noch. Den Siegertitel vom Eurovision Song Contest mit Arcade von Duncan Lawrence geht der Sieg an die Niederlande. Und Deutschland landete mal wieder nur auf dem drittletzten Platz. Wäre vielleicht auch einen Kommentar wert, aber Marco Langer, die Zeitungen bleiben morgen doch eher bei der Politik.
Ja, so ist es. Besoffen entlarvt, schreibt die Süddeutsche Zeitung über ihren Leitartikel. Das ist ja das Blatt, das zusammen mit dem Spiegel den österreichischen Vizekanzler und FPÖ-Chef Strache zu Fall gebracht hat. Schauen wir also in die Süddeutsche Zeitung, die über das Enthüllungsvideo und seine Folgen morgen kommentiert. Als besoffene Geschichte hat Strache das alles abzutun versucht, doch besoffen war er nicht nur an diesem Abend von Champagner und Wodka mit Red Bull. Machtbesoffen haben sich er und seine FPÖ-Riege viel zu oft gezeigt in dieser kurzen Zeit des Regierens. Auch die Leipziger Volkszeitung schaut nochmal auf dieses Filmchen. Es ist ein Ausverkauf des Rechtsstaats, den Heinz-Christian Strache hier angeboten hat. Bindung der Staatsgewalt ans Recht? Kann weg. Freie kritische Medien waren immer schon ärgerlich. Schluss damit. Strache nennt die Videoaufzeichnung ein gezieltes politisches Attentat. Er und seine Freunde sollten aufhören mit diesem jämmerlichen Selbstmitleid. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert daran, das Thema, auf dessen Wogen der junge Sebastian Kurz 2017 zur Kanzlerschaft segelte, war das Thema Migration. Er habe die Balkanroute geschlossen, argumentiert der vormalige Außenminister damals verkürzt, aber nicht ganz falsch. Damit wird er den Wählern jetzt nicht nochmal kommen können. Nach Ansicht der Heilbronner Stimme ist auch Kanzler Kurz beschädigt, denn binnen weniger Stunden lag sein türkisblaues Projekt, das Österreich nach Jahrzehnten des großkoalitionären Dornröschenschlafs fit fürs digitale Zeitalter machen sollte, in Trümmern. Zerstört ist damit auch die Illusion, die sich Kurz über die FPÖ gemacht hatte. Bleibt zu hoffen, dass nicht nur Österreichs Bundeskanzler, sondern auch die Wähler aus dem Skandal Lehren ziehen. Das ist keine österreichische Angelegenheit allein, findet der Mannheimer Morgen. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat über Tarnfirmen in der Schweiz Wahlkampfhilfe in Höhe von 132.000 Euro bekommen. Von anonymen Gönnern, deren Absichten niemand kennt. Bei Parteichef Jörg Meuthen waren es 89.000 Euro. Bei der AfD sind die Preise niedriger, weil sie anders als die FPÖ der Macht noch fern ist. Aber auch die AfD will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zerschlagen. Auch die AfD hält enge Bande zu Russland. Der Weser-Kurier aus Bremen ahnt schon, dass in den Augen der FPÖ-Parteigänger Strache nur das Opfer einer finsteren Intrige mächtiger Eurozentristen ist. Mancher unentschlossene Sympathisant der Rechtspopulisten wird aber hoffentlich erkennen, die Salvinis, Strachens, Meutens wollen keineswegs ein Europa der Vaterländer. Ihr Ideal sind Bananenrepublik von Moskaus Gnaden. Das Fazit der Allgemeinen Zeitung aus Mainz fällt so aus. Die Krise in Wien mag dazu beitragen, den Rechtspopulismus zu entzaubern. Doch eine Trendwende ist nicht in Sicht. Nicht nur in Amerika gibt es inzwischen jede Menge Wähler, die offenkundiges politisches Schurkentum nicht davon abhält, ihr Kreuzchen bei Schurken zu machen.
Danke, Marco Lange aus unserer Nachrichtenredaktion. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.